Ja, David und Tamara, ich sage, gell, manchmal haben wir Mühe, um einfach Geschenk anzunehmen. Es fällt uns manchmal schwer, einfach zu denken, mal, das ist jetzt wirklich für mich, das ist gut, wir dürfen es nicht. Weil wir oft haben wir das Gefühl, ja, aber eigentlich habe ich ja gerne nichts tun für das, das habe ich mir nicht verdient, ich weiß nicht. Und man fragt sich, gell, sie haben sich gefragt, ja, kann das überhaupt sein, dass der Rolf, unser Chef, so grosszügig ist? Ist der wirklich so, dass er einfach so Zeug verschenkt? Also, gell, können wir ihm vertrauen? Oder ist es nicht besser, um ein bisschen skeptisch zu sein, zum Zweifel zu haben? Glaube und Zweifel, das ist das Motto, das sich Amy und Tamara ausgesucht haben. Für heute Morgen. Ich bin mega gefreut über das Thema und zum miteinander vorbereiten, miteinander überlegen, ja, was machen wir dazu. Und vielleicht habt ihr es gesehen, in unserem Gang, wenn wir raufgekommen sind, hängt das wunderschöne Bild. Das ist die Jahreslosung von 2020 aus dem Markus-Evangelium, 9. Kapitel. Dort heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und spannend ist, die das ausgewählt haben, es gibt so eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen, die haben das vor 4 Jahren ausgewählt. Also die sind unglaublich früh dran, gell? Vor 4 Jahren haben die das ausgewählt, die haben keine Ahnung von Coronavirus und. Sie haben sich nicht vorstellen können, dass plötzlich ein kleiner Virus die ganze Welt lahmlädt. Und ich glaube, trotzdem haben sie eine gute Wahl getroffen, trotzdem passt der Vers sehr gut zu diesem besonderen Jahr. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ein Haufen Leute durch der Lockdown durch den Coronavirus nicht nur in eine Finanzkrise gekommen sind, sondern auch in eine Glaubenskrise. Vielleicht haben sie müssen erleben, dass plötzlich Eltern weggestorben sind. Vielleicht haben sie müssen erleben, dass plötzlich ist mein Job unsicher. Finanzkrise. Man fragt sich ja, wir beten im Vater unser für das tägliche Brot. Und wo bleibt es jetzt? Und sie haben vielleicht auch erleben müssen durch Homeoffice und Homeschooling, hat einfach nur Konflikt gegeben haben und man hat sich getrennt. Man fragt sich ja, wenn Gott ein Gott von der Liebe ist, warum schenkt er uns nicht noch mehr Liebe? Warum hat es nicht geklappt miteinander? Warum hat Gott da nicht eingegriffen? Und so hat sie den Vers, ich glaube, oder besser gesagt, ich würde ja schon gerne glauben, aber irgendwie bin ich trotzdem voller Fragen, trotzdem voller Zweifel. Und oft denken wir ein bisschen in dieser beiden Kategorien, man denkt, ja, es gibt nur entweder oder. Entweder ich bin ein gläubiger Mensch, das bin ich halt, ich glaube. Oder, dann gibt es auf der anderen Seite, denkt man, das sind so ein bisschen die zweifelnden Skeptiker, die eben nicht glauben. Und man denkt, ja, also, beides geht fast nicht. Entweder oder, entweder du bist gläubig, hast ein Urvertrauen, oder du bist jemand, der eher so ein bisschen skeptisch ist. Man denkt so ein bisschen, gell, wer glaubt, der sollte eigentlich keine Zweifel haben. Wer glaubt, er kann kritische Fragen stellen? Wer glaubt, er sollte am besten draussen den Verstand beim Pfarrer deponieren und einfach blauäugig glauben? Aber stimmt das überhaupt? Und ich behaupte einfach frech, wer glaubt, der darf auch Zweifel haben. Das ist ganz normal. Jemand hat mal gesagt, der Zweifel ist eigentlich so etwas wie der Schatten vom Glauben. Das gehört irgendwie einfach zusammen. Das gehört zusammen. Wer glaubt, muss auch nicht weniger denken, sondern ich würde sagen, wer glaubt, muss sogar mehr denken. Denken ist enorm wichtig. Ich glaube, wer nicht an Gott glaubt, der muss sich Gedanken machen, ja, wer ist Gott, wie ist Gott. Aber der, der sagt, mal, ich glaube, da gibt es einen Gott, der muss sich viel mehr Gedanken machen. Da gibt es wie eine Dimension mehr, eine übernatürliche Dimension, wo man sich so einen Haufen Gedanken machen kann. Man muss sich überlegen, ja, wie ist der Gott eigentlich? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und was passiert eigentlich nach dem Tod? Wie geht es weiter? Plötzlich hat man einen Haufen spannende Fragen, wo die Frage, ja, warum gibt es eigentlich Leid auf dieser Welt? Was ist der Sinn vom Leben? Und darum ist schon das Theologiestudium so spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil da kann man unglaublich viel denken. Das ist kein Studium, wo man einfach, gell, man hat vielleicht das Gefühl, Theologiestudium heißt, ich gehe einfach an die Uni, dann lerne ich die ganze Bibel auswendig und dann hat es sich. Es ist gut, wenn man die Bibel auswendig lernt. Es ist super, wenn man Bibelvers auswendig lernt, aber es geht nicht ums Auswendiglernen von der Bibel, von irgendwelchen Dogmen, sondern es geht darum, zum angeleitet werden, zum selber können denken. Darum lernt man Griechisch, lernt man Hebräisch, dass man kann in der Ursprachbibel lesen und neu darüber nachdenken. Ja, was steht eigentlich wirklich da in dieser Bibel? Das ist viel Denkarbeit und ich bin überzeugt davon, hey, Gott freut sich, wenn wir denken, weil er hat unser Hirn erfunden, er hat es uns geschenkt, niemand muss beten, schmeiß Hirn herunter, wir haben es, wir dürfen es brauchen. Und darum ist schon gut, gell, dass Amy und Tamara im Gymnasium sind, da kann man wirklich viel denken. Da gibt es viel Stoff, wo man kann überlegen, denken, da muss man seine Hirnzellen richtig anstrengen. Und was ich auch viel Gedanken gemacht habe zum Glauben, ist der John Lennox. Er ist Mathe-Professor in Oxford in England. Er hat das Buch geschrieben, «Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt?». John Lennox sagt, für mich ist es kein Widerspruch, Glauben und Wissenschaft. Und es gibt noch mehr so Top-Wissenschaftler, die sagen, hey, ich glaube an Gott. Und ich denke ganz viel darüber nach. Und trotzdem bin ich Wissenschaftler. Und wer gerne weiterdenken will, dem empfehle ich das Buch. Der John Lennox behauptet, er hat es ganz einfach geschrieben, so dass es jeder versteht, wie das mit einem Mathe-Professor ist. Keine Ahnung, ob man es wirklich versteht, aber er sieht, er hat es wirklich mega verständlich geschrieben. Jeder kann das verstehen. Und spannend ist, wo Jesus auf dieser Welt war, hat auch er wollen, dass die Leute denken. Er hat nämlich oft Fragen gestellt. Er hat nicht einfach die Leute zugelabert, nicht einfach geredet, sondern er hat Fragen gestellt. Er hat nämlich genau das wollen, dass die Leute anfangen nachzudenken. Er hat zum Beispiel die Frage gestellt, hey, überlegt einmal, was nützt es, wenn ihr euch Sorgen macht? Mega gute Frage. Was nützt es eigentlich? Ja, stimmt, was nützt es eigentlich, wenn ich mir Sorgen mache? Ändert sich mein Problem? Wird es kleiner? Wird es grösser? Und was nützt es? Ja, was nützt es eigentlich? Jesus stellt gute Fragen und hat auch mal die Frage gestellt, hey, sag mir mal, warum siehst du den Splitter im Auge von deinem Gegenüber? Aber der Balken in deinem Auge siehst du gerne nicht. Ja, ist eine gute Frage, warum sind wir blind für die eigenen Fehler? Aber beim anderen regt uns jede Kleinigkeit auf. Jesus hat mega gute Fragen gestellt und er hat eben wollen, dass Leute anfangen, selber denken, dass sie überlegen. Und Jesus hat auch ganz gut können umgehen mit Zweifeln. Das merken wir in dieser Geschichte, wo die Jahreslosung drin steht. Das ist eingebettet in eine ganze Geschichte. Es gibt eine ganze Geschichte dazu. Und ich lese einmal den ganzen Text vor, damit wir den besten Zusammenhang haben. Im Markus-Evangelium steht, und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Jesus stellt die Frage. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Die Geschichte geht so, dass ein Papa einen Sohn hat, der war besessen von einem bösen Geist. Und es hat dazu geführt, dass der Sohn sich immer wieder völlig verkrampft hat, sich auf den Boden gewälzt hat. Und das war gefährlich, weil manchmal ist der Sohn ins Feuer gehalten, manchmal ins Wasser, er hat sich verletzt. Und ich glaube, wenn wir heute zum Arzt gehen würden, würde er sagen, ja, das ist ganz klar, der ist ein Epileptiker, der hat einen epileptischen Anfall, er hat so einen Krampfanfall. Aber für die Leute damals war klar, hey, da steckt mehr dahinter. Wir kennen so Krampfanfälle, oh, aber ich glaube, da ist mehr dahinter. Ich glaube, da ist schon eine böse Macht im Spiel. Und ich glaube, wir müssen das ernst nehmen, was die Leute denkt haben. Ich bin überzeugt, die sind nicht alle einfach dumm gewesen. Wir haben manchmal das Gefühl, die Frühen, die haben gerne nicht gecheckt. Aber ich glaube, die haben sehr wohl können unterscheiden, hey, da gibt es eine böse Macht. Das haben die dann schon geschnallt. Und Jesus sagt, hey, da ist wirklich etwas nicht normal. Und natürlich war auch ihr Familienleben nicht normal, wenn man so ein Kind hat, das ist wie eine tickende Zeitbombe. Man weiß nie, wann kommt der nächste Anfall, was passiert. Jederzeit kann das wieder losgehen. Und darum hat der Vater gesagt, hey, lass uns der Bub doch zu Jesus bringen. Aber Jesus ist nicht da. Das war echt enttäuschend. Weil der Vater hat nur die Jünger gefunden von Jesus, weil Jesus war auf einem Berg da oben gewesen. Gut, ein Lichterstander, gell? Man geht ab und zu wandern. Aber die Jünger, die haben leider nicht können helfen. Sie haben es versucht, aber es hat sich nichts verändert. Der Sohn hat sich immer noch verkrampft, ist hin und her gerissen worden, es hat einfach nichts genützt. Und die Jünger haben es nochmal probiert, aber es hat auch nichts gebracht. Und dann sind noch ein paar von den super frommen religiösen Führern da gewesen, und die haben angefangen zu streiten mit den Jüngern. Als ob das etwas nützen würde. Die haben mit ihnen gestritten und gesagt, ja, was bilden ihr euch eigentlich hin? Was tun ihr da? Was? Ihr wollt beten für den oder ihr wollt den heilen? Spinnen ihr jetzt ganz? Ihr seid kein Ärzte, ihr seid kein ausgebildete Theologen. Was machen ihr eigentlich da? Und so haben die Veteranen gestritten. Aber gell, das ist einfach nicht sehr hilfreich. Das ist wie wenn du einen Notfall hast mit einem Kind, vielleicht versteckt es gerade und du gehst ins Spital und dann fangen die Ärzte an zu streiten. Nein, wir behandeln ihn so, nein, so, nein, so. Ja, Entschuldigung, könnte sich vielleicht jemand mein Problem annehmen, anstatt ihr da mit dran zu streiten. Was hilft das? Da ist das Problem, mein Kind. Und ihr habt nichts anderes zu, als mit dran zu streiten. Das ist ja das, was Jesus ein bisschen hässig gemacht hat. Wenn ihr das gelesen habt, Jesus sagt, hey, was meint ihr da? Was sind ihr für ein ungläubiges Geschlecht? Habt ihr nichts Gescheites zu, als miteinander zu streiten? Wem nützt das etwas? Und ich glaube, das war schon sehr enttäuschend für den Vater. Eine riesige Enttäuschung. Er hatte so grosse Hoffnungen gehabt. Jesus, hilf mir jetzt. Und dann ist er nicht da und hat auch nicht helfen, die Jünger. Und es hat ihm bestimmt auch ins Zweifel gebracht. Er hat sich gefragt, ja, hey, bin ich eigentlich da am richtigen Ort? Wo bin ich eigentlich da hergekommen? Ich will zu Jesus gehen und jetzt sind da ein paar Typen, die streiten miteinander. Was nützt mir das? Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, du bist enttäuscht worden von Kirchen, von Christen, hast gemerkt, irgendwie, die kommen mir auch nicht helfen. Die sind nur beschäftigt mit sich selber. Das hat deine Zweifel verstärkt und du hast das Gefühl gehabt, ja, am Christen würde ich das Kruzifix zum Altholz werfen. Ich habe mal Schar in einer Mulde wirklich gesagt, so ein Kruzifix. Gell? Irgendjemand hat das entsorgt, vielleicht aus einer Frust aussieht. Gemerkt, hey, das die Kirche und Christen, die haben mich enttäuscht, die helfen mir nicht. Und leider ist es wirklich so, dass Christen uns kann enttäuschen. Leider auch Pfarrer, Priester, Bischöfe, Kardinäle, auch ein Papst. Leider gibt es auch Missbrauch. Das gibt es und dafür gibt es keine Entschuldigung. Und es gibt auch nichts zu beschönigen. Und ich glaube, wer so etwas erlebt hat, dem fällt es enorm schwer, aus dieser Enttäuschung rauszukommen und wieder an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Und dann ist es eigentlich auch einfach normal, gell? Dass man das Gefühl hat, komm, das Kreuz schmeißen wir jetzt ins Altholz, das brauchen wir nun. Aber es ist eine Tragödie, weil Jesus sagt, hey, ich wäre so gern parat zum Helfen. Ich wäre gern parat, um deine Verletzung zu heilen. Weil letztlich geht es beim christlichen Glauben nicht um irgendeine Kirche, es geht auch nicht um irgendwelche Menschen, sondern es geht um Jesus. Glauben heißt, hey, ich vertraue Jesus. Nicht einer Kirche, nicht einem Menschen. Und Jesus kann tatsächlich helfen. Das hat auch der Mann erleben. Mitten in das sinnlose Streitgespräch von der Schriftgelehrten mit den Jüngern ist Jesus gekommen und der Vater von dem besessenen Kind hat neue Hoffnung geschöpft. Vielleicht kann ja Jesus helfen. Und so hat er zu Jesus gesagt, hey, wenn du uns helfen kannst, Jesus, wenn du kannst, dann bitte, erbarm dich über uns, hilf uns. Der Mann war sich nur so sehr, gell? Er hat so viele Enttäuschungen erlebt, er war sich nur so sehr, ja, kann der Jesus wirklich helfen? Seine Jünger haben es einmal nicht können. Kann der Jesus wirklich? Sein Glaube war nicht so riesengroß gewesen. Und trotzdem hat er das Gefühl, ja komm, wenn jetzt Jesus schon da ist, ein Versuch ist es doch wert. Nützt es nichts, so schadet es nichts, wir probieren es doch einfach. Und Jesus hat ihm gesagt, wenn du kannst, der glaubt, der kann alles tun. Und Jesus hat dem Vater keinen Vorwurf gemacht. Er hat nicht gesagt, ja, du glaubst zu wenig. Also, wenn dein Sohn nicht geheilt wird, dann bist du schuld, weil du hast zu wenig geglaubt. Das Problem ist bei dir. Du glaubst zu wenig, so kannst du abfahren. Kannst du heimgehen, komm wieder zurück, wenn du mehr Glauben hast. Sondern Jesus sagt, nein, hey, der glaubt, der kann alles tun. Und er bezieht sich da auf seinen eigenen Glauben. Er bezieht sich nicht auf den Glauben von dem Mann, sondern er sagt, hey, ich glaube, an den Vater im Himmel. Und ich weiß, Gott kann Wunder tun. Ich habe ein starkes Vertrauen und nicht dem Mann Mut machen und ihm sagen, hey, mein Vater im Himmel kann alles tun und dem vertraue ich. Und als der Vater es gehört hat, hat er geschreit, ich glaube ja, ich möchte ja glauben, aber hilf mir im Unglauben. Eigentlich ein Widerspruch, gell? Wir denken, ja, entweder, ja, was hat er jetzt? Hat er irgendeine gespaltene Persönlichkeit? Entweder glaubt man oder man zweifelt, aber auch nicht beides miteinander. Aber der Vater war einfach nur ehrlich gewesen. Er hat nicht der fromme Superheld gespielt, mit einem starken Glauben. Er hat gesagt, hey, ich würde ja gerne glauben, aber in der Glauben mischen sich immer wieder Zweifel ein. Wir kommen immer wieder Zweifel und er hat gesagt, Jesus, hilf mir im Unglauben, du musst mir helfen. Und Jesus ist so gerne bereit, um zu helfen. Er hat nicht gesagt, hey, sorry, dein Glaube ist viel zu schwach, dir kann ich nicht helfen. Du hast viel Zweifel. Nein, Jesus hat der Mann gesagt, hat der Bub gesagt und er hat auch Verständnis gehabt für all die Zweifel. Er hat auch gesagt, hey, der Mann, der möchte eigentlich glauben. Das hat er ja bewiesen. Er hat seinen Bub genommen, ist zu Jesus gegangen. Er hat sich auf den Weg gemacht. Weil Glauben ist nicht einfach nur Theorie, sondern Glauben hat auch etwas mit unserem Leben zu tun. Glauben kann praktisch werden. Glauben kann Füße kriegen. Er hat sich auf den Weg gemacht und er hat gesagt, okay, ich muss es ausprobieren, ich muss das Kind zu Jesus bringen, vielleicht kann er uns helfen. Und so haben so Demi und Tamara im Anspiel gemacht, gell? Sie sind sich nicht so sehr gesehen, ja, sind die Chips jetzt wirklich für uns? Ist der Rolf wirklich so grosszügig? Stimmt es mit dem Rolf? Und sind einfach schlussendlich gesagt, hey, komm, wir wagen es, wir greifen zu, ein bisschen zögerlich vielleicht, aber wir greifen zu, wir machen es. Und so ist es so beim Glauben, auch wenn wir Zweifel haben, auch wenn wir vielleicht enttäuscht worden sind, dürfen wir trotzdem zu Jesus gehen. Wir dürfen so, wie der Vater betet hat, dürfen auch wir beten. Wir dürfen beten und sagen, Jesus, hey, ich möchte glauben, aber hilf mir im Unglauben. Du siehst, da gibt es immer noch Zweifel in meinem Herz. Und das ist ein voll gutes Gebet, das Gebet, wo sich Jesus darüber freut. Und du darfst Jesus so sagen, hey, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, oder ob wir da ganz alleine sind im Universum. Ich weiß es nicht. Aber Jesus, ich wünsche mir eigentlich, es gibt dich. Und wenn es dich gibt, dann bitte sag dich mir. Jesus, ich möchte dich glauben, aber ich kann irgendwie nicht. Hilf mir, dass ich glauben kann. Sag dich mir. Wie sollen wir so herausfinden, ob Jesus und Gott eine Realität ist? Es ist so wie mit diesen drei Flüssigkeiten. Drei Gutter. Sahen alle gleich aus. Drei Gutter. Aber ohne ist ganz normales Leitungswasser, ohne ist Salzwasser, ohne ist Zuckerwasser. Und genau, Zuckerwasser, wer braucht denn Zuckerwasser? Und Amy und Tamara, sie haben die Aufgabe, um herauszufinden, ja, was ist in diesen drei Flaschen drin? Ich habe noch ein paar Becherle, gell, ihr dürft ruhig mal vorkommen. Okay, super, ihr habt es herausgefunden. Sensationell, ihr dürft wieder Platz nehmen. Hey, und ich finde, sie haben es genau richtig gemacht. Sie haben einfach mal probiert. Ich meine, wie sollst du es sonst herausfinden? Natürlich, gell, man könnte es noch das Wasser verdunsten lassen, man könnte es kochen und schauen, was bleibt übrig. Gell. Der Chemiker würde es vielleicht so machen, aber warum so kompliziert? Gell? Man kann einfach ausprobieren. Aber ich glaube, wenn sie einfach da gestanden wären und die Flasche angeschaut hätten, ja, was könnte ich denn? Ja, was? Ja, es könnte Zucker, es könnte Sand. Wir merken, so findet man es nicht aus. Weil dummerweise gell, löst sich Salz in Wasser und Zucker auch. Es sieht alles ganz genau gleich aus. Und ich glaube, sie hätten noch bis am Abend können die Flüssigkeit anstarren. Sie hätten es einfach nicht herausgefunden. Sie hätten es nicht gecheckt. Und manchmal muss man einfach mutig sein und etwas ausprobieren. Und genau so darfst du auch mit Jesus machen. Du darfst einfach mutig versuchen, hey, gibt es der Gott? Gibt es Jesus? Du darfst mit ihnen Zweifel zu ihm gehen. Das lohnt sich total, weil Jesus sagt, hey, ich möchte dir ein erfülltes, ein sinnvolles Leben schenken. Ich möchte ganz neue Dimensionen in dein Leben einbringen. Ich möchte dir ewiges Leben geben. Ein Leben, das nach dem Tod weitergeht. Und Jesus sagt, ich möchte dir deine Schuld abnehmen. Ich möchte nicht, dass du mit einem schlechten Gewissen musst rumlaufen musst. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Und es lohnt sich, mega zu Jesus einfach zu gehen, mit ihm zu reden. Auch wenn man Zweifel hat. Das hat auch der Mann in dieser Geschichte erlebt. Jesus hat den Sohn geheilt mit seiner Macht hat er den bösen Geist austrieben. Jesus hat das Wunder getan. Und die Geschichte sagt uns, hey, wir brauchen keinen riesengroßen Glauben. Selbst dann, wenn wir Zweifel haben, kann Jesus trotzdem ein Wunder tun. Und wenn uns jemand eine verrückte Geschichte erzählt, gell? Irgendjemand erzählt uns eine Wahnsinnsgeschichte, bindet es irgendeinem Bären auf und sagen wir, ja, da brauche ich einen grossen Glauben, um das zu glauben. Also die Geschichte ist so verrückt, da brauchst du einen grossen Glauben, um das zu glauben. Und genau so ist es eben bei Gott nicht. Hey, da brauchen wir keinen grossen Glauben. Das ist keine verrückte Geschichte, wo wir denken, ja, da muss ich einen grossen Glauben haben. Sondern nein, da brauchst du keinen riesengroßen Glauben. Jesus ist keine verrückte Geschichte, sondern Realität, da langt schon ein kleiner Glauben. An einem grossen Gott langt ein kleiner Glauben. Und das macht mir Mut, ich muss nicht der grosse Glaubensheld sein. Es langt schon, wie ein kleiner Glauben haben und einfach aktiv wird, mit Jesus redet. Und es hat auch Jesus seine Jünger gesehen. Die Jünger haben nämlich gesagt, Jesus, hey, wir hätten so gern mehr von dem Glauben. Gib uns mehr. Gib uns einen Kanne voll Glauben. Wir wollen grossen Glauben haben, starken Glauben haben. Wir wollen Glaubenshelden sein. Jesus, gib uns mehr, mehr, mehr. Und was hat Jesus gesehen? Ganz spannend. Jesus hat ihnen gesehen, hey, wenn ihr einen kleinen Glauben habt, ganz klein, vielleicht nur wie ein Samenkorn, ganz klein, so wie ein Senfkorn, ein ganz kleiner Samen, wenn ihr so einen kleinen Glauben habt, dann ist das schon genug. Das langt. Aber was ist, wenn die Zweifel sich trotzdem hartnäckig halten? Und ich gebe gerne zum Schluss drei spannende Tipps. Wie der Vater dürfen wir immer wieder beten, hey, ich glaube. Jesus, ich möchte nicht glauben, aber du siehst meine Zweifel. Wir dürfen mit Jesus reden. Und manchmal haben wir so große Zweifel, dass uns selbst das schwerfällt. Das fällt uns schwer, wir finden keine eigenen Worte mehr. Dann dürfen wir mit Wort von anderen beten. Andere haben schon vor uns Zweifel gehabt, haben schon vor uns mit Gott gerungen und haben Wort gefunden. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch, Psalmen, das sind eigentlich Gebete, wo andere vor uns betet haben und die dürfen wir brauchen. Weil genau so hat es Jesus gemacht. Und als er am Kreuz gestorben ist, hat er auch einfach plötzlich Zweifel gekriegt. Ich sagte, mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und er hat angefangen, aus diesen Psalmen zu beten. Und was ihm so mega hilft, ist einfach, Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Können mit ihnen austauschen und sagen, hey, das fällt mir schwer, das kann ich fast nicht glauben, da habe ich meine Zweifel. Und miteinander darüber reden, miteinander austauschen, miteinander beten. Darum ist es so genial, können wir miteinander auch Gottesdienst feiern. Das tut uns einfach gut. Und der deutsche Theologe, der Bonhoeffer, hat gesagt, Glaube empfangen wir von Gott. Glaube ist seine Gabe an uns. Und Glaube empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir gerade für den gegenwärtigen Tag brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das Gott uns gibt. Gott möchte es uns schenken. Und so wie der Vater betet hat, dürfen wir immer wieder beten. Ich würde gerne glauben. Ich glaube, aber hilf du meinem Unglauben. Ich möchte mit uns beten, dürfen gerne sitzen bleiben. Und Jesus, danke, dass wir eben die grossen Glaubenshelden sind. Danke, dass du uns annimmst mit allem Zweifel, dass wir auch mit dem dürfen zu dir kommen, mit unseren Fragen. Danke dürfen wir denken. Danke dürfen wir auch kritisch hinterfragen. Und du nimmst es uns nicht krumm, sondern du freust dich, wenn wir denken, wenn wir mit dir reden, wenn wir mit Zweifel zu dir kommen. Und danke schenkst du uns aber immer wieder einfach Ermutigung, schenkst du uns immer wieder Glauben. Danke vielmals für das riesengroße Geschenk, dass du uns ein sinnvolles, erfülltes Leben schenken möchtest. Dass du uns möchtest Schuld abnehmen und uns vergeben. Amen. Ja, wir singen miteinander das Lied One Thing Remains. Es gibt etwas, das bleibt. Gott ist ein Gott von der Liebe. Er möchte uns beschenken und seine Liebe bleibt.